Ich hatte so meinen ersten Job, ja, im WDR, in der Jazz-Redaktion.
In der Jazz-Redaktion?
In der Jazz-Redaktion.
Daran liebe ich schon wieder alles.
Und ich war vielleicht auch ein bisschen broke.
Skibbidi-babbidi, skibbidi-babbidi-boo.
Almost. Und es gab bei Aldi Rettich. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, der wirklich richtig entspannend wirkt. Das ist eigentlich heute eine innere Massage. Wir sind die Diclofenac unter den Podcasts. Hallo Jule.
Hi Anke, ich schmeiß die Klangschale an.
Wir sprechen über Rettich.
Yes.
Wir sprechen über die langen Rettichsorten, über scharfen Rettich, über milden Rettich. Und wir sprechen über auch sehr hübschen Rettich.
Oh Gott, ja.
Weil a new bombshell enters the villa. Wassermelonenrettich, Jule.
So cute. Wirklich wunderschön. Habe ich noch nie gehört. Du hast mich vorhin dazu gebracht, mir dieses Gewächs mal anzugucken. Ich habe es bei Insta schon mehrfach gesehen und dachte halt immer, ja, das ist halt irgendwie so eine Radieschenzüchtung vielleicht. Ja, beschreib, was wir sehen.
Also es ist so eine faustgroße Knolle ungefähr, eigentlich rote Beete-Größe auch.
Ja.
Mhm. Und tatsächlich von außen eine hellgrüne Schale, mhm. Dann kommt eine weiße Schicht, mhm. Und dann kommt ein pinker Rettichkern.
Und der auch wie so ein Rettich, der hat ja in der Mitte so ein bisschen wie so eine kristalline, ja, Struktur irgendwie, ne? Der so,
da sind so hellere Sprinkles dann drin.
Genau. Ja, also wunderschön. Hast du so einen schon mal wahlweise in der Hand gehabt oder auf einem Teller?
Ich hatte den schon mal und ich hatte, weil den gibt es dann ganz manchmal bei uns dann so auf dem Markt.
Ja.
Das sind dann auch die Gemüse- und Obstsorten, da liegt Blutorange, wenn da ist immer aufgeschnitten, damit du sehen kannst,
wie hübsch die
was
ist.
Was geht ab?
Ja.
Und bei solchen Rettichen ist es dann auch so. Und dann habe ich gedacht, hör mal, den kenne ich doch bisher nur aus der Küchenschlacht.
Ja.
Den probiere ich jetzt mal. Und super hübsch. Ich sag's dir, ich weiß jetzt nicht, ob ich den in der Blindverkostung,
ja,
von seinen Brüdern und Schwestern in Weiß hätte unterscheiden können.
Und du hast erzählt, dass der, wie so viele von diesen wunderhübsch bunt gezüchteten Gemüsesorten, dass der seine hübsche Farbe leider Gottes auch relativ schnell abgibt, sobald er in irgendeiner Weise mariniert wird.
Ja, also ne, am Ende, solange du nicht so ein Farbstoff-Power wie bei Rote Beete hast, mhm, da kriegst du die Farbe ja nicht raus. Mhm. Sobald du das irgendwie abmarinierst und der irgendwie sehr dünn geschnitten ist, ist die Farbe halt in der Marinade dann, ne? Und dann ist halt, ich muss sagen, ich finde das irgendwie gut, dass es sowas gibt. Also dieser Wassermelonenrettich, der kommt tatsächlich, glaube ich, auch aus China und den gibt es auch schon länger. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Modezüchtung oder irgendwie sowas. Ich finde das irgendwie schön, weil
deine
man
Augen
dadurch
funkeln ganz arg, wenn du über Wassermelonenrettich redest.
Ja, weil man
mir
kann damit so, wenn man den irgendwie aufschneidet oder so. Ich mag das auch bei Beetesorten.
Ja.
Es gibt ja eine rote Beete, es gibt eine gelbe Beete. Ich habe das Gefühl, da wird die Range ja auch immer größer.
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch diese wirklich wahnsinnig hübsche Ringelbeete.
Mhm.
Ich habe immer so ein bisschen ich finde die auch wunderschön. Genauso, wir haben ja auch schon häufiger über wirklich Tomaten in allen Farben des Regenbogens gesprochen. Natürlich ist das total wunderhübsch. Ich finde aber, dass das meistens geschmacklich echt so ein bisschen underwhelming ist. Und das finde ich dann so ein bisschen schade. Aber weißt du, wenn das halt so ein bisschen gezielt als Optik-Boost eingesetzt wird und man eben dazu halt irgendwie eine stärkere Vinaigrette bekommt und dann gibt man die eben selber da drauf und rührt um und dann kommt es halt am Tisch an und ist total hübsch. Und
besser keine Vini.
Ja, aber also dann wirklich so kurz vorm Essen, ja, quasi draufgeben, weil natürlich, also das ist ja einfach ganz, ganz hübsch und man gibt sich ja vielleicht auch allergrößte Mühe manchmal, wie kriegt man denn das Gemüse in die Menschen rein, wenn es halt aussieht wie ein kunterbunter Regenbogen, vielleicht funktioniert es ja so. Ja, aber also manchmal, wenn es ganz besonders hübsch ist, mein Gott, so eine Ringelbeete, da bin ich auch schon
drauf eingefallen. Ringelbeete ist schon.
Aber die brauchst du halt nicht zu kochen. Also das nee. Ist, kannst einfach lassen.
Nee, und bei Ringelbeete tatsächlich auch, also da ist auch bei der Küchenschlacht das ein oder andere Ringelbeete Carpaccio kein buntes mehr nee. Geworden, weil, oh, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das passiert ist. Hm. Wo ich manchmal auch so denke.
Hm. Naja.
Diese Köche, die das moderieren, sagen die das den Leuten nicht, dass das jetzt ihre Farbe? Anderes Thema.
Das Schöne bei Rettich, über den wir jetzt ja sprechen, ist, dass man den ganz häufig auch einfach roh lassen kann.
Ja.
Und Rettich kommt in wirklich vielen Farben und auch Formen. Und ich denke auch sofort an diese, das sind ja diese wirklich langen, ja, wie Wurzeln sehen die ja schon aus. Längliche, schmale Wurzeln. Und ich denke irgendwie an
die sehen
an
aus
den,
wie Kinderbeine.
Sehen aus wie, ja,
die sehen aus wie Kinder, ja, wie kleine Babybeine.
Ja, ja, schon. Und manche gibt es eben, die sind außen richtig leuchtend pink. Und die liegen dann auch eher so, ich habe ja gelernt, es ist dann eher so eine Art Sommerrettich, also von August bis Oktober. Und dann liegen die auch wirklich in einem ganz normalen Supermarkt einfach rum. Und die sind außen leuchtend pink und von innen eben dieses crisp white, dieses ganz helle Weiß, was so
das ist wirklich
auch
das,
so saftig
ja,
aussieht.
Ja, genau. Wenn man Rettich aufschneidet, das hat die Farbe crispy.
Oder?
Das ist einfach so.
Auch so wirklich diese kleinen kristallinen Strukturen ja. da drin, das sieht einfach aus, als wäre da wahnsinnig viel Wasser oder fast, als wäre da ein Eiskristall.
Ja, das sieht fast auch schon so blaustichig teilweise aus.
Und das ist auch überhaupt kein modisch gezüchtetes Gewächs, was irgendwie zweimal um den Erdball gekarrt wird, sondern nein, es gibt in Deutschland von Rheinland-Pfalz bis Bayern gibt es Anbauflächen. Und dieses wunderhübsche pinkfarbene Gewächs wird auch in Deutschland angebaut und wird auch hier irgendwie seit dem 13. Jahrhundert oder was gefuttert. Und das kann man wunderbar roh lassen und dann Salat zum Beispiel draus machen oder es einfach so dazu snacken, weißt du, zu so einer netten kleinen Wurstplatte oder irgendwie sowas, einfach so crispy dazu, finde ich gut. Das ist quasi ein bisschen wie die Wurzelversion von einem Radieschen, weil als du gerade von dem Wassermelonenrettich erzählt hast, dachte ich mir, wenn ich in eher so britischen Accounts so Radishes sehe, das ist ja dann da auch immer eher so kurz vor Fancy Food.
Ja.
So Aperitivo-Platte und irgendjemand sagt, oh, ich mache da jetzt mal irgendeinen Dip und dann gibt es Radishes dazu.
Mhm.
Das sind so längliche, ovale Radieschen.
Ja, die werden in Deutschland gerne mal als Eiszapfen auch verkauft. Ach. Bei uns auf dem Markt liegen die dann auch gerne mal als Eiszapfen. Die haben auch manchmal sind die oben rot und unten ja. haben die dann so ein weißes Füßchen.
Genau.
Auch es gibt ja auch schön. Radieschen, auch, die werden bei uns auf dem Markt auch manchmal in so Bündern verkauft, wo dann lila als Schale ist, weiß und rot. Also, ne, wo man auch sofort so ein Fancy-Gefühl hat.
Da würde ich sofort all in gehen, weil das ist für mich klar, das ist ein Gemüse, was bei mir roh bleibt, ergo ja. die Farbe bleibt und du schälst es ja nicht. Du würdest ja niemals ein Radieschen schälen, sondern du isst das Ding komplett mit.
Ja, oder
und dann,
halt
finde
so
ich, lohnt sich so ein bisschen der Farbhalt.
Ganz kurz, sehr viel Hitze ist natürlich auch geil, wenn du das ganz scharf anbrätst. Ja. Ich habe das bei einer Köchin, Hayley Catalano heißt sie. Ich möchte ihr Leben leben. Sie wohnt nämlich mit einem Hund in der Nähe von einem Strand.
Ja, okay. Ich komme einfach mit. Mhm.
Die hat die Radishes dann eben auch so angebraten und dann hat die da so eine Butter-Kapern-Nummer dazu gemacht. Also so wie so eine
dabei.
Kleine Soße angezogen. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt noch ein bisschen Brühe vielleicht reingehauen hat.
Ja.
Da dachte ich so, das habe ich jetzt vorher noch nicht so gesehen, so Radieschen zu braten.
Mhm.
Aber dachte mir so, ja. Mhm.
Ich habe das schon mal mit Mairübchen gemacht, geht auch sehr, sehr
ja.
gut. Geht auch, aber wirklich einmal ganz kurz hohe Hitze, so richtig zick, zick,
ja.
einmal in die Pfanne.
Ist schwer, da Röstaromen dran zu kriegen, aber wenn man es schafft, ist es schon auch geil.
Und dann gerne eine, also wenn es so, also ne, nicht, ja doch, fast trocken in die Pfanne geben und dann kurz vor knapp so ein Stückchen Butter mit rein. Dass es so einmal aufschäumt.
Mhm.
Glorreich. Aber ich glaube, wir greifen gewaltig vor. Obwohl, nee, wir haben eigentlich schon sehr, sehr viel davon erzählt. Ich wollte noch unbedingt anbringen, dass Rettich, und wir sprechen noch nicht über Meerrettich, wir sprechen aktuell noch über Rettich, Die alten Ägypter haben den schon angebaut. Das fand ich relativ krass, weil das für mich irgendwie echt so ein bayerisches Ding ist. Später haben die Römer und die Griechen den angebaut. In Deutschland ist der seit ungefähr dem 13. Jahrhundert. Wir haben gerade schon gesagt, was es da so für Sorten gibt. Auch kunterbunt. Ich vergesse immer so ein bisschen. Im Winter gibt es ja wirklich den, der so eine schwarze Schale hat.
Ja, der so kurz vor Schwarzwurzel auch aussieht. Ja, ne? Wie so eine große, also Schwarzwurzel hat ja dann auch noch mal Dreck außen dran.
Aber der hat wirklich so eine richtige, und diese Schale sieht auch echt so ein bisschen aus wie so eine Haut. So ja, ein so bisschen was Ledriges.
Sieht auch teilweise, ne? Aus, ja, voll.
Und das ist eben auch so ein Winterrettich, innen auch wieder leuchtend weiß. Und der Unterschied eben zwischen Sommer- und Winterrettich ist tatsächlich so ein bisschen die Struktur. Der Sommerrettich eben von August bis Oktober, der ist so ein bisschen zarter und hat eben mehr Wasser. Und ja, den kannst du gut im Kühlschrank lagern, auch gerne in so ein nasses, ich würde immer Zewa sagen, und die Küchenrolle natürlich.
Oder ein Handtuch einfach.
Sowas, ein Küchenhandtuch, ausgewrungen, eingewickelt, da hält er sich echt gut. Und diese Winterrettiche, diese etwas zähren, die kann man schön im Keller auch echt über Wochen lagern. Mhm. Voll gut. Wollen wir mal einen kurzen Schwenker zum Meerrettich machen?
Der scharfe Bruder.
Der scharfe Bruder.
Der scharfe Bruder.
Spicy Brother.
Falls jemand von euch noch scharfe Brüder hat, meldet euch vielleicht. Nein. Also Meerrettich und Rettich sind beides Kreuzblütler. Wir sind wieder in der Familie Brassica. Wir sind wieder beim Kohl. Sie sind Brüder, aber vielleicht haben sie nicht denselben Vater.
Vielleicht sind sie eher Cousins.
Ja.
Sowas.
Scharfer Cousin.
Genau, scharfe Cousin. Love it. Ja. Und der Meerrettich sieht ja auch, er sieht anders aus. Er ist schmaler, aber es ist auch so eine lange Wurzel.
Er ist auf jeden Fall härter und ein bisschen viel störrischer.
Ja.
Charakterlich.
Ja, schon. Auch so holziger.
Genau.
Und muss definitiv, egal wie, geschält werden und genau
vor allen Dingen auch gut zerkleinert werden.
Ja.
Den beißt du nicht vom Rettich.
Unter gar keinen Umständen, weil genau dann passieren nämlich die Dinge, die du uns gleich beschreiben wirst.
Der Wasabi-Effekt passiert dann.
Absolut,
die,
ja.
Wenn dir der Rettich so, bei mir zieht der immer so in die Schläfe.
Bei mir, es geht sofort in die Nase hoch und dann geht das so zwischen die Augen.
Ja, lustig. Bei mir ist es immer so, ich kriege dann so wie zwei Blitze an den Schläfen. Tatsächlich Senföle.
Ja.
Die sind im Rettich und auch im Meerrettich drin. Im Meerrettich aber viel, 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 viel doller.
Ja.
Die sind auch, also Wasabi ist ja eigentlich so eine japanische grüne Rettichwurzel.
Ja.
Das, was wir so aus der Tube oder Pulver, das eigentlich ist, kannst du das wie über eine Ingwerreibe auch drüber ziehen, so ein richtiger Wasabi. Und tatsächlich, wenn du halt Meerrettich isst oder Wasabi, dann gehen eben die Senföle über den hinteren Rachenraum. Man kann das auch fühlen, da wo die Weiche, wo es quasi vom harten den weichen Gaumen übergeht. Das kann man mit der Zunge richtig fühlen. Da gehen die eben in die Nase, sehr empfindliche Schleimhaut. Und deswegen wird da ans Gehirn der Reiz Schmerz gesendet. Und das sind aber andere Schmerzen, das sind ja auch ganz flüchtige Schmerzen. Das blitzt ja einmal und dann ist das ja wieder weg auch.
Ja. Es ist Chili. So ein bisschen wie auch so ähnlich wie, finde ich, Zwiebeln schneiden. Das geht ja auch einmal kurz hoch, zündet alles da oben an,
ja, aber
dann musst du einmal heulen und dann ist wieder weg.
Aber bei Zwiebeln heult man ja aber noch länger dann.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und ist tatsächlich auch ein ganz anderer Schmerz als der Chili-Schmerz aus der letzten Folge, der vom Capsaicin kommt, weil das nehmen wir so über die Zungen- und die Wangenschleimhaut auf. Und das bleibt ja dann auch länger. Das ist ja auch in Wärmepflastern drin, die du dir auf dem Rücken kleben kannst.
Ich finde nicht nur, dass das ein anderer Schmerz ist, sondern dass der halt auch wirklich örtlich woanders stattfindet.
Total, also genau. Also ne, das eine geht halt an die Nase.
Ja, und hoch.
Und das andere geht halt
Mundraum.
Ja.
Also wenn ich an die letzte Folge denke, also diese zwei letzten Soßen, Alter, das hat mir schon ganz schön, also weil ich habe den Löffel auch so direkt auf die Zunge gemacht und genau da, wo der Kontakt war, das hat ein bisschen länger. Und das hast du mit Meerrettich einfach gar nicht.
Nee, es gibt doch auch diese lippenaufpolsternden Pflegestifte. Ja. Da ist auch am Ende nur Capsaicin drin. Kannst du wirklich auch das Wärmepflaster abknutschen? Oder
kannst
dir ein
du mal
bisschen,
kurz ein bisschen Tabasco.
Ein bisschen Cayenne auf die.
Ein bisschen Tabasco auf die Oberlippe.
Cayenne-Peeling oder
und dann,
sowas.
Dann hast du ein bisschen.
Genau, und Meerrettich ist auch eine ganz alte Heilpflanze. Also diese Senföle, die da drin sind, die machen den auch so gesund. Der wirkt eben entzündungshemmend, schmerzlindernd. Manche Leute sagen sogar, dass der bei Muskelverspannungen und Gelenkbeschwerden hilft. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, Standard-Tablette Diclofenac, zieh dir mal Meerrettich rein, aber...
Ich frage mich auch gerade, wird dann der Meerrettich von außen quasi auf die schmerzende Schulter aufgetragen oder futtert man einfach noch ein bisschen Kartoffelpuffer mit Sahne-Meerrettich?
Also mein lieber Freund Volker, der Arzt ist, der hat gesagt, wenn du dir die Voltaren-Salbe brauchst, du den nicht holen, nimm das als Tablette.
Oh.
Vielleicht muss man den auch eher essen, als die Haut damit zu penetrieren.
Obwohl, ich könnte mir vorstellen, wenn man wirklich Meerrettich auf die Haut aufträgt.
Ich glaube tatsächlich, ich meine, diese Schmerzpflaster, da ist ja dieses Chili-Capsaicin drin. Vielleicht dann lieber statt einem Meerrettich, den man sich auf die Schulter hobelt, so ein Pflaster da drauf kleben.
Verstehe. Aber nicht, bevor wir, also ich finde, wir sollten gleich unbedingt weiter über Meerrettich sprechen, weil ich finde Meerrettich einfach absolut fantastisch. Du hattest mir reingeschrieben bzw. erklärt, Meerrettich war 2021 die Heilpflanze des Jahres. Ich möchte, dass Meerrettich quasi immer die Heilpflanze des Jahres ist, weil ich Meerrettich geil finde. Ich wollte nur noch einmal kurz, weil ich das so knallhart investigativ rausrecherchiert habe, dazu sagen, in Rettich sind auch Senföle natürlich viel, viel weniger dosiert. Sowas wie ein, ich finde, man hat das auch schon häufiger mal erlebt, man hat so Radieschen, die sind irgendwie so lame, die sind irgendwie so kurz vor Kohlrabi.
Ja, manche sind aber auch.
Und dann hat man so Radieschen, wo es so richtig, wo es auch wieder so zack hoch in die Nase geht und du denkst dir, die sind aber. Und fand ich gut, dass das von der Bodenart abhängen kann. Also wie viele ätherische Senföle in dem Rettich drin sind. Finde ich spannend. Und zwar in schwerem Boden wird er eher mild, in sandigem, trockenem Boden wird der Rettich schärfer.
Also wenn er sich nicht so anstrengen muss, dann ist er scharf drauf und. Wenn er es schwer hat und den, das finde ich ganz interessant. Ja, wir hatten das, mir fällt es gerade nicht ein, wir hatten das auf jeden Fall doch bei irgendeiner anderen Folge auch. Beim Rotkohl, da ging es doch um darum.
Den pH-Wert, ne?
Ja.
Ja, wie rot oder wie blau der ist.
Ja, genau. Und dass das auch mit dem Boden zusammenhängen kann und das finde ich irgendwie wild.
Ich sag's dir, jede Pflanze hat ja natürlich irgendwie so dieses, im Wein wird ja immer ums Terroir rumgeredet, wie viel Einfluss quasi Fauna, Flora und so weiter auf den Geschmack und die Qualität des Weins, also der Traube hat natürlich. Und es gilt offensichtlich ja einfach auch für alles andere, ist ja auch nur logisch.
Man vergleicht es da halt nicht so intensiv.
Ja, und
es
redet niemand, wenn er über Rettich redet, über das Terroir. Obwohl, das finde ich, könnten wir jetzt eigentlich mal machen.
Ja.
Rettich ist aber unabhängig von den Senfölen, ist Rettich auch mega gesund. Fand ich auch eine interessante Information. 200 Gramm Rettich decken bereits die Hälfte des täglichen Bedarfs an Vitamin C.
Da brauchst du dir nicht so eine Immunkur reinzuziehen, was gerade viele machen.
Und 200 Gramm Rettich ist jetzt nicht so viel. Kann man in Form von Salat einfach sich mal reinstellen. Außerdem hat Rettich super viel Vitamin B, sowas Kalium, Natrium, Magnesium, Calcium, Phosphor und Eisen. Und Rettich enthält Bitterstoffe und wir haben gelernt, Bitterstoffe sind,
lieben wir.
Sind super gesund.
Extrem.
We love Bitterstoffe, also wir lieben auch Rettich. So, zurück zum Meerrettich. Liebe Anke, spielt Meerrettich in deinem Leben eine Rolle?
Nicht so eine große.
Ist in deinem Kühlschrank so ein Gläschen oder
ein Gläschen.
Nur manchmal?
Keine, da ist nicht eine, da war noch nie eine, hier so eine
Wurzel.
Eine Wurzel drin. Gar nicht aus Prinzip, aber ein Gläschen ist da eigentlich fast immer drin. Weil das dann schon auch einfach in Sachen reinkommt. Aber wenn jetzt auf so einer Karte ein Tafelspitz mit Krähen steht, das macht schon was mit mir.
Absolut.
Wobei ich sagen muss, dass ich die Idee von Meerrettichsoße irgendwie auch ein bisschen strange finde.
Oh.
Diese weiße
Spicy
also irgendwie,
Sauce?
Hä?
Die weiße Spicy Sauce.
Ja, die weiße Spicy, ich weiß nicht warum, ich hatte das auf jeden Fall auch schon mal in Wien, dass das dann eher so, dass das in Brühe gekochter Tafelspitz war, wo dann wirklich der Meerrettich so drüber gehobelt wurde.
Ja, auch gerne so Apfelcreme, dann ist da noch so ein bisschen blanchierter Apfel manchmal dabei.
Genau, und manchmal gibt es das dann ja wirklich auch als Soße. Ich habe da jetzt kein privat-persönliches Problem mit, aber ich weiß nicht, warum ich dann... Warum ich da so einen Störer habe, keine Ahnung. Also Meerrettichsoße ist ja was komplett Normales.
Ich finde Meerrettichsoße, aber ich hatte es tatsächlich gerade ein bisschen vergessen, weil wenn jemand zu mir mit Krähen sagt, also Krähen ist das österreichische Wort für Meerrettich, dann denke ich sofort an diese kleinen weißen Löckchen, ja, die von der Knolle runtergerieben werden. Und tatsächlich liegt so eine Meerrettichwurzel erstaunlich häufig im Supermarkt. Nicht verwechseln, manchmal sehen dünne Pastinaken so ähnlich aus.
Ja,
oder
Petersilienwurzeln.
Ja, ne? Also nicht verwechseln, das ist wirklich eine ganz andere Baustelle. Und da denke ich irgendwie sofort dran. Aber natürlich, klassisch wird zum Tafelspitz, das ist ja so ein gekochtes, sehr, sehr zartes Stück
ist das Rind. Schulter?
Meistens Kalbstafelspitz. Und ansonsten ist es halt auch gerne mal ein erwachsenes Kalb.
Ja, ja.
Und das wird eben gekocht in so einer schönen Brühe mit Karotte, Sellerie, Lauch, so
und
Geschichten.
Und manchmal wird dann auch, also natürlich idealerweise wird die Brühe dann weiterverwendet.
Auf jeden Fall.
Ja.
Wird auch gerne in der Suppenversion, dann liegt quasi das Fleisch so ein bisschen gewürfelt oder in Scheiben in dieser Brühe drin. Und dann ist Krähen für mich halt immer diese geriebenen Locken obendrauf. Aber na klar, wird es auch ganz klassisch mit dieser weißen, ja, es ist nicht eine Bechamel, es ist eine, also eigentlich nennt man das, glaube ich, eine Velouté.
Ah.
Aber es ist Mehlschwitze basiert. Auf jeden Fall Buttermehl in der Pfanne oder in einem Topf kurz anrösten mit Brühe und Sahne aufgießen, blubbern lassen. Dann kommt da sehr, sehr viel Krähen und schwarzer Pfeffer dran.
Ja.
Und dann darf es aber auch nicht mehr aufkochen, weil du ja ansonsten einfach die Senföle wieder kaputt machst.
Genau.
Finde ich aber lecker. Habe ich seit 100 Jahren nicht mehr gegessen.
Vielleicht muss ich das auch nochmal machen. Was ich wirklich geil finde, ist Rote-Bete-Meerrettich. Gibt es ja auch
Macht
oft als
mir.
Aufstrich.
Ja.
Gibt so einen Rote-Bete-Meerrettich-Streich. Weil natürlich die Rote-Bete hat so was Erdiges.
Ja.
Und der Meerrettich, der holt das dann nochmal hoch.
Ich sehe auch einen Rote-Bete-Salat und da so ganz mit Äpfelchen und da so und Dill natürlich und da ganz viel Krähen reingehobelt.
Ich finde, was das aber braucht, ist halt auch sowas, eine Säure.
Ja.
Eine Milchsäure.
Oh,
also
ja.
Feta.
Oh, schön.
Saure Sahne, irgendwie sowas.
Ja.
Und es ist fast schon eine klassische Kombination, eben Rote Beete, Meerrettich und dann Räucherfisch, ne? Eine Forelle oder irgendwie sowas.
Eine kleine Räucherforelle finde ich mit, also da brauche ich noch nicht mal die Rote Beete, sondern eine Räucherforelle mit einem Meerrettich. Da kommt noch, obwohl dann die erdige Rote Beete und dann so ein fruchtiges Äpfelchen da rein.
Ja, das.
Das finde ich schon richtig stark. Hast du sowas mal in einer Veggie-Option mit einem Räuchertofu?
Nee, habe ich.
Ich überlege gerade, weil also diese Kombination aus der scharfe Rettich, irgendeine Form von Rauch und eventuell eine Form von Fett, das ist ja eine Kombination, die
ja,
sich sehr durchzieht.
Finde ich, weil ich weiß nicht, warum
die brauchen eine Fettkomponente.
Ja, irgendwie nicht, irgendwie.
Die Konsistenz ist, glaube ich, also mich macht es auch irgendwie nicht so an. Ich glaube, wenn man vielleicht die Rote Beete räuchern würde, da kämen wir der Sache näher.
Ja, oder die Rote Beete mit einer geräucherten Butter abziehen oder
irgendwie sowas.
Sowas.
Oh, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen.
Aber Meerrettich ist ja auch tatsächlich, wenn du in Bayern dir so ein, da gibt es die Brotzeitbretter.
Yes.
Das ist schon ein Ding, ne?
Ja, finde ich auf
so
jeden Fall.
So ein Brotzeitbrett.
Ich weiß, nennt man das da auch Feschbar? Feschbar ist wahrscheinlich Baden-Württemberg.
Ja,
ich weiß nicht, wie man es in Bayern nennt. Sorry.
Ja, aber
doch eine Brotzeit. Es tut mir so leid. Ja, ich glaube, es ist einfach
mit
eine
Leuten
Brotzeit.
Überwerfen, deswegen ich versuche mich nicht an Bayerisch. Aber da muss auch ein eigentlich zweierlei vom Rettich dabei sein. Also da muss der Meerrettich dabei sein.
Ja.
Und da muss aber auch der Radi dabei sein. Der normale Reddish, der weiße, der crispy Reddish.
Ein crispy Reddish, ja. Das ist der Radi. Entweder in so einer bisschen Rohkostversion, aber die Bayern wissen natürlich genau, wie es geht, und die Bayerinnen, in der Salatversion. Und ich würde sagen, das ist unser Rezept für diese Folge. Und bevor wir jetzt noch ein bisschen weiter von irgendwelchen bayerischen Brotzeiten schwärmen, kochen wir doch mal ein kleines bisschen Radisalat.
Wir bereiten uns jetzt schon auf die Biergartensaison 2025 vor.
Anke, wir machen einen Radisalat. Rettichsalat liebe ich sehr, weil es für mich in die Abteilung Total BS schon wieder schlägt. Das ist Total Beilagensalat. Ich freue mich so sehr, wenn beim Beilagensalat so ein kleines Häufchen Rettichsalat dabei ist.
Und ich freue mich, dass wir die Mandoline endlich mal wieder auspacken.
Yes, oder?
Das ist auf jeden Fall ein Mandolinengericht.
Definitiv. Und Rettichsalat ist ja auch sowas, machst du echt schnell. Hinten Wurzel ein bisschen ab. Oh, guck mal, da hat er schon wieder genau dieses, was wir gerade eben beschrieben haben, dieses sternförmige, das gefällt mir gut. Dann, ich weiß gar nicht, ob wir den ganzen machen, machen wir mal einen halben vielleicht.
Ja, und ich würde den jetzt, glaube ich, schälen.
Auf jeden Fall. Der hat so eine relativ ledrige, dicke Haut, aber mit dem Sparschäler, finde ich, geht das total super.
Ja, voll.
Dünn runterschälen. Nein, gar nicht. Und wenn du möchtest, kannst du den dann gleich über den V-Hobel ziehen. Ich habe ein Rezept gefunden, wo drin steht, dass man den erstmal einsalzt und dann eine Viertelstunde stehen lässt. Ich finde, je nachdem, wie dünn man den hobelt, reichen da auch 5 Minütchen.
Ich möchte den dünn hobeln. Ich finde das nämlich geil, wenn der so dünn ist.
Ja, finde ich auch. Ich finde natürlich so dieses ein bisschen eins kräftiger, dass der ein bisschen mehr knackt, auch gut. Aber dann in der Tat so ein bisschen Prise Salz dran machen und mal ein paar Minuten stehen lassen. So, und du kannst den jetzt hobeln, wie du das gerne hättest.
So, das ist
gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Passt da sehr gut auf deine Fingerchen auf, selbstverständlich. Ich weiß gerade nicht, wo der Fingerschutz ist, wohlgemerkt. So, dann habe ich hier noch so ein paar sehr traurige Radieschen gefunden. Das muss ich mal ganz klipp und klar sagen. Die sind schon sehr traurig. Aber die anderen sahen noch viel, viel trauriger aus. Radieschen muss man nicht mit reinmachen. Man kann diesen Radisalat eben auch mit nahezu jedem anderen Rettich machen, den man so findet. Und wenn man zum Beispiel das mit dem Pinken macht, dann braucht man auf keinen Fall noch ein paar Radieschen.
Soll ich die auch noch über den Dings ziehen?
Ich finde ja, ich finde Radieschen über die Microplane, über so einen V-Hobel, finde ich ja immer kurz vor kriminell. Wenn du, weißt was, ich schnibbel parallel und wenn du in Zeitlupe hier so die großen vielleicht.
Ja, die sind doch, glaube ich, doch echt okay. Guck mal, die sind auch nicht so.
Ja, aber so ein bisschen pinky da rein. Also eigentlich machen wir das Radieschen gerade wirklich nur für die Optik mit rein. Kann man auch verzichten. Ich finde, dass der Radisalat, wir haben ihn jetzt in so dünne Scheibchen gehobelt. Ich finde, der ist auch wirklich oft so gerieben. Weißt du, wie auf der groben Seite von einer Vierkantreibe.
Was ich manchmal auch irgendwie ganz geil finde, ist, wenn man den über einen Sparschäler zieht und dann so eher so Spaghetti-mäßig hat.
Ja,
ne?
Verstehe.
So bandnudelartig. Es gibt ja auch diese, da zieht man, glaube ich, eigentlich Karotten oder Kartoffeln oder sowas rein, wie, dass man so, da dreht man so dran und dann kann man wirklich so ein ganz langes Band schneiden. Das gibt's ja auch.
Ach, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, dieses Gemüsedreh-Dings, damit man Gemüsespaghetti macht. Ja. So, ich schnibbel hier jetzt lediglich noch ein bisschen Schnittlauch. Und dann machen wir hier gleich eine schnelle, klare Vinaigrette aus, ich hatte überlegt, entweder ein heller Balsamessig, sowas. Es wird auch sehr häufig sowas wie ein Apfelessig verwendet. Ich habe keinen Apfelessig, ich habe einen Quittenessig. Genau.
Na klar.
Schnupper mal dran. Ich finde, der würde sich im meiner Rechnung gut eignen.
Wenn du mir das jetzt nicht gesagt hättest, hätte ich dir nicht sagen können, dass das Apfelquitte
ja,
ist
oder?
Und nicht Apfel.
Dann finde ich, braucht man ein neutrales Pflanzenöl. Finde ich Sonnenblume sehr, sehr gut. Es gibt Leute, die schütten da Raps dran. Ich bin nicht so ein riesen Rapsöl-Fan, einfach weil ich den Geschmack nicht so mag. Aber finde ich, geht auch total klar. Salz, schwarzer Pfeffer und für mich muss da eine kleine Prise Zucker dran. Und das war's auch schon. Das ist, es kommt kein Senf in die Vinaigrette, sondern das ist wirklich Essig, Öl, Salz, Pfeffer, Zucker. Feierabend. Ich habe mich auch extra für so eine OG-Glasschüssel entschieden.
Ja, das muss sein.
So eine richtig schöne Schüssel von der Tante, finde ich. Das war es auch schon, ne?
Ja.
Jetzt wird gecrunched. Macht einfach Spaß.
Oder? Ich finde es einfach ganz frisch, lecker. Für mich, es könnte ein bisschen schärfer sein, aber machen wir einfach mit dem nächsten Rettich, der möglicherweise auf Sand gewachsen ist. Aber ich find's frisch und lecker und es ist so ein ganz schnelles, easy Ding, einfach eine helle Vini dran, ein bisschen Schnittlauch, fertig.
Ich finde Schnittlauch aber ganz gut, weil das halt wirklich diese ganz feine Zwiebelnote noch hat.
Unbedingt.
Das finde ich irgendwie sehr gut. Mhm. Ansonsten kann das natürlich auch wirklich diese Säure vertragen, die es hat.
Und ich finde, das ist einfach so ein geiler, frische Crunch-Gegenpol zu vielem, was irgendwie süß und deftig ist, sei es jetzt irgendwie eine Leberwurst auf Brot, also alles, was auf so einer Feschpapplatte drauf liegt.
Ja, auch so
dicker Käse.
Da ist doch auch dann Oberster und sowas drauf. Da, also sowas oder so ein dicker Emmentaler oder Gruyère oder, also Gruyère weiß ich nicht, ob das auf einer bayerischen, aber so, ne? So ein fetter Schnittkäse, irgendwie sowas. Brezen sehe ich hier absolut auch dabei.
Ich sehe hier aber auch sowas wie so richtig deftige, fette Käsespätzle.
Oh ja.
Und da so einen netten, kleinen, knackigen, bisschen säurebetonten Rettichsalat daneben. Gefällt mir gut.
Und das Ding war in 10 Minuten fertig, ne? Also wenn man den Rettich jetzt, also die Zubereitungszeit würde sich nur dadurch verlängern, dass man den Rettich nicht so dünn hobelt, sondern eher in dickeren Stücken hat, dann dauert es halt irgendwie Viertelstunde, bis das Ding fertig ist.
Mal wieder absolutes Gadget der Woche ist definitiv der V-Hobel, beziehungsweise die
Sweet, sweet Mandoline.
Absolut. Nicht die Moulinette, sondern die Mandoline.
Exakt.
Das Radieschen ist im Vergleich viel schneller weich. Der Rettich bleibt ja
das
wirklich
ist ja eigentlich schon weich, wenn du das geschnitten hast.
Ja, gefühlt, ne?
Für mich braucht das jetzt auch nicht mehr, weißt du? Ich denke jetzt nicht, der Salat wäre noch geil, wenn da irgendwie ein Feta drin wäre oder irgendwie sowas. Ich finde, der ist genauso richtig, wie er hier ist.
Absolut. Natürlich kann man immer über irgendwelche Dinge nachdenken, wie wird eine rote Beete oder ein Dill oder sowas.
Ja, aber lass ihn einfach mal sein.
Aber ich würde den, genau, ich finde den so richtig gut. Ich mag den auch in dieser gehobelten Version, also nicht gehobelt, sondern in dieser geriebenen Version. Dann hat er auf jeden Fall eine andere Textur. Dann ist er viel, viel weicher und eher so
wie ein Krautsalat auch fast, ne?
Ja, und noch weicher als ein Krautsalat. Dann hat er schon sowas so latent matschiges, finde ich aber trotzdem immer noch gut. Ja, und das ist für mich, also gerade dieser geriebene ist für mich ja so ein Ding auf dem Beilagensalat, was du so, wenn du so das Blättchen Lollo Bianco anhebst und dann ist dann da so ein Löffelchen von diesem Beilagensalat, von dem Rettichsalat drunter. Und daneben noch Kartoffelsalat, aber nicht mit Mayo, sondern mit Essigöl. Ein so ein kleines Löffelchen. Ja, davon träume ich.
Ich liebe halt meinen Crunch, deswegen ich bin eher bei der Variante als bei der geriebenen.
Ja, ich glaube, ich würde auch mir selber hier zu Hause eher die gehobelte mit Crunch machen. Auf jeden Fall.
Aber es ist dann halt das Beilagensalat-Feeling, was bei dem gehobelten, bei dem geriebenen dabei ist. Ich habe einfach alles aufgegessen, was in unserem Schüsselchen war.
Ich ziehe mir nachher den Rest auf jeden Fall noch rein.
Einfach geatmet, während du gesprochen hast.
Wir müssen über ein kleines, über ein Guilty Pleasure noch sprechen. Wenn wir im Meerrettich-Bereich wieder sind.
There's no guilt in pleasure. Und wir haben einfach vorhin festgestellt, dass wir eine ganz große gemeinsame Liebe haben.
Ja.
Und sie heißt, sagen wir es doch, wie es ist, Mireille Meerrettich.
Ja. Dieses kleine, aufgeschlagene Pöttchen Meerrettich-Wolke.
Meerrettich-Frischkäse. Aber eben, genau, diese Mireille-Dinger, die sind halt noch mal luftiger.
Pumpen die da irgendwie Stickstoff rein oder was?
Ja, irgendwas.
Ich weiß es nicht. Es ist so ein bisschen dieses, ich war früher als Kind obsessed mit Obstgarten, was ja eigentlich irgendwie eine Form von Quark
ne?
ist.
Ja.
Was irgendwie diese Fluffigkeit hat, die so richtig, wenn du mit dem Löffel reingehst, dann knistert das
so. Ja, voll.
Und diese Konsistenz hat
Bressot
ja dieser,
hat das auch.
Stimmt. Und diese Konsistenz hat ja letztendlich dieser von uns geliebte Mireille Meerrettich auch. Und
ich finde den geil.
Ich liebe den wirklich sehr. Ich muss auch wirklich aufpassen, wenn ich den da habe, dass ich den nicht einfach innerhalb von 1-2 Tagen wegatme. Und ich musste mir selber im vergangenen Jahr eine kleine Intervention aussprechen. Ich habe es zu weit getrieben. Ich habe mir 2 Becher innerhalb von einer Woche gekauft und dachte, Juli, jetzt reicht's.
Aber Mireille ist ja auch nicht so teuer wie Bressot.
Nein, aber...
Das ist ja eigentlich, ist Mireille der günstige Bressot, aber wir stehen noch nicht im Discounter. Wobei, gibt's Mireille im Discounter? Ich weiß es gar nicht.
Oh, das weiß ich auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber man könnte es sich ja im Zweifel auch einfach einen Frischkäse kaufen. Und ich habe ja eh immer ein Glas Meerrettich. Und zwar nicht Sahne-Meerrettich, sondern den gehobelten. Da ist, glaube ich, sonst ein bisschen Zitronensäure dran, manchmal ein bisschen Salz.
Ja, irgendwas zum Konservieren, ne?
Genau, das habe ich immer im Kühlschrank stehen. Und was, finde ich, ein absoluter Gamechanger war im vergangenen Jahr. Ich hatte immer so ein Gläschen, was auch ganz häufig von, das ist eine Firma aus Baden-Württemberg, und es gibt aber auch von dem bayerischen Senf Händelmeier, der süße Senf, der so bekannt von denen ist. Die machen natürlich auch Meerrettich, geht ja ganz gerne Hand in Hand, alles so Senföl verbindet sich oder verbindet über Landesgrenzen, ich weiß es nicht. Die haben das mittlerweile in der Tube und ich finde, das ist ein totaler Gamechanger, weil Meerrettich total schnell oxidiert und dann wird er ja so hässlich braun-rot,
ja,
irgendwie.
Ah, interessant.
Sieht gar nicht mehr so geil aus. Und wenn du das natürlich aber in so einer Tube hast, ist das ja relativ gut luftverschlossen. Mhm. Und also ich meine, ich komme mit meinem Glas auch immer gut zurecht, aber ich fand die Tube schon ein bisschen, ich hatte das noch nicht so oft gesehen. Das ist diesen Meerrettich, nicht in Sahne-Meerrettich-Form, sondern wirklich Meerrettich gerieben, dass es den auch in der Tubenversion gibt.
Das muss ich.
Fand ich
das
gut.
Steht dann so beim steht dann, wo die Gläser auch stehen.
Genau, einfach. Steht alles so in der Senf-Mayo-Ketchup-Ecke.
Sahne-Meerrettich, muss ich sagen, ist aber auch geil schon.
Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Und zwar, also es ist ja letztendlich, wir haben in meinem Lehrbetrieb, damals im Schwarzwald, stand auf jedem Buffet natürlich so ein kleines, nee, kein kleines, sondern ein großes Löwenkopf-Terrinchen mit Sahne-Meerrettich.
Ich greife auch, wenn das im Hotel steht, zu. Das auf steht immer am Lachstablett.
Ja.
Und dann wird da aber mal schön
draufgeladen.
Ein Lachs mit Sahne-Meerrettich und vielleicht noch eine Kaper. Und
oder so ein kleiner Dillast, wenn noch in der Deko irgendwo einer rumliegt.
Genau.
Nehme ich mit.
Finde ich königlich.
Finde ich absolut königlich. Und das ist, letztendlich ist Sahne-Meerrettich wirklich nichts anderes als Schlagsahne mit geriebenem Meerrettich.
Aber ist es
bisschen Salz-Pfeffer vielleicht noch, aber that's it.
Ist das wirklich, ist das so geschlagene Sahne oder angeschlagene Sahne? Weil das ist ja nicht flüssige Sahne. Aber es ist jetzt auch nicht so eine Fluffsahne irgendwie, oder?
Also eigentlich ist es geschlagene Sahne, aber natürlich
durch also Vermengen wird es dann
wie lang soll geschlagene Sahne stehen bleiben? Da sind natürlich schon irgendwelche E-Nummern drin, damit, oder so Stabilisatoren, damit die länger so geschlagen bleibt. Aber letztendlich ist es einfach aufgeschlagene Sahne, wo eben Meerrettich und Salzpfeffer drunter gerührt werden. Und das ist es. Und ich finde es extrem geil. Manchmal gibt es das auch noch in der Meerrettich-Preiselbeer-Edition.
Oh, ja,
oder
stimmt.
Einfach.
Das ist, aber da sind wir
High
aber auch
five.
Wirklich
einfach
knietief im 90er-Jahre-Bereich,
ja.
Ne?
Ich glaube, da sind wir sogar, ich glaube fast, dass wir da in den 60ern
oder
sind.
Ja, ja.
Also es ist so richtig oldschool, aber ich liebe alles daran.
Geil, ja.
Und ich treibe mich ja ab und zu mal, im Kölner Raum passiert das, dass man sich in der Nähe von einem Riefkuchenstand, von einem Reibekuchenstand aufhält.
Zimmermanns Reibekuchen.
Ja, exakt. Ich sehe da ein kleines Schnittchen doch von hier. Mhm. Es gibt die mit Preiselbeer, es gibt die sehr häufig mit, also ich meine, Klassiker ist
Apfelmus.
Auch Apfelmus. Absolut genial.
Auf jeden Fall Apfelmus.
Und ich würde auch Apfelmus mit Sahne-Meerrettich kombinieren. Ich würde auch, es gibt die manchmal mit Preiselbeer und dann würde ich auch noch mit Sahne-Meerrettich kombinieren. Und natürlich, das ist auch so ein Flying-Buffet-Klassiker der 80er, glaube ich. Kleines Reibeküchlein, darauf so eine Rosette Räucherlachs und da oben so ein Klecks Sahne-Meerrettich
drauf. Ich sag mal, im perfekten Dinner-Küchenschlachtbereich sind wir da immer noch, wenn die Vorspeisen kochen müssen.
Völlig unironisch, wenn jemand sowas an mir auch bei einem Buffet irgendwie vorbeiträgt. Ich greife dazu.
Auf jeden Fall.
Du musst nicht glauben, dass dieser Reibekuchen einfach so sang- und klanglos an mir vorbeiging.
Aber ist auch mal wieder ein schönes Beispiel, wie man Fett mit Fett und Fett kombinieren kann und man trotzdem das Gefühl hat, man hat was Frisches, ne? Wenn man den crispy Reibekuchen hat mit dem fetten Lachs drauf und dann noch der Sahne-Meerrettich, haben wir verschiedene Darreichungsformen von Fett, die aber funktionieren.
Und das Einzige, was da eventuell so ein kleines bisschen durchschneidet, ist ja eventuell so eine leichte Schärfe vom Meerrettich. Ja. Aber ansonsten haben wir ja wirklich Fett mit Fett und eventuell, wenn es gut läuft, halt noch dieser Crunch von der Kartoffel.
Ja, und eine kleine Karpe hat man ja manchmal noch.
Vielleicht noch eine kleine Karpe, aber da kann ich mir halt eben auch noch so diese Süße von so einer, so süß-säuerlich von so einer Preiselbeere, kann ich mir voll gut vorstellen. Und wie gesagt, da haben wir echt wieder dieses Prinzip Fett, Meerrettich und irgendwie entweder ein Brat oder ein Raucharoma,
ja,
funktioniert einfach megamäßig und wird auch genauso letztendlich ja in anderen Kulturen abseits des Kölschen Riefkoche genauso angewendet. Blick nach Japan, wo ja letztendlich Wasabi, der wunderschöne giftgrüne Rettich, Meerrettich, ja immer zu natürlich allen möglichen Sushi-Varianten gereicht wird. Und da haben wir natürlich auch so ein, ich meine, der Reis ist nicht fett, aber der Reis ist relativ süß. Und ja, dann haben wir aber da einen schon fetten Fisch obendrauf. Also so ein Thunfisch oder, ja, ich weiß nicht, wie viel Lachs wirklich in Japan auf so einem Sushi-Brett liegt. Aber
ja, aber du hast dicke doch Makrele. Auch, du hast doch auch Unagi, so Aal und
ja,
so, das
genau,
hast du doch auch drauf.
Und das sind auch schon, also das ist, das,
oder
das
diese Omelettes,
schon
die
Fett
sind
auch,
ja auch süß und sowas, die da manchmal drauf sind.
Und ich könnte mir natürlich auch so eine leicht gegrillte oder ein bisschen angeräucherte Makrele oder halt diesen Aal mit so ein bisschen Wasabi, also dass du halt wieder Fett, Rauch und Schärfe hast. Also extrem geil. Nehme ich einfach mit.
Rettich als Beilage haben wir ja jetzt eben im Prinzip gegessen. Und ich hatte das nicht so auf dem Schirm. Wird in Südkorea auch total viel als Beilage gegessen. Also bei den meisten koreanischen Essen ist es so, dass, da haben wir aber auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, es gibt so eine Beilagen-Variety, so eine Varianz, Banchan heißen die. Und eigentlich, wenn du in ein Restaurant kommst, dann ist es so, die stellen dir dann zwischen 3 und 7 oder zwischen 3 und 12 kleinen Dingern.
So ein ganzes Tablett voll kleiner Tellerchen.
Genau, da ist immer ein Kimchi dabei, da sind oft eingelegte Sprossen mit Sesamöl dabei und da ist tatsächlich auch total oft eingelegter Rettich dabei. Mm. Also dieser süß-sauer eingelegte, der leuchtend gelbe, der auch in der japanischen Küche sehr stark benutzt wird, der ist dann oft aufgeschnitten dabei und dann gibt es auch Rettich-Kimchi.
Ja, klar.
Also ne, das, es gibt ja Kimchi von bis.
Ja.
Das allermeiste ist aus Chinakohl.
Ja.
Du kannst aber eben natürlich auch Rettich, der wird dann in Würfel geschnitten. Also das ist dann auch deutlich crunchier. Der wird dann eben genau mit Gochugaru und fermentiert und so. Und dann hast du eben auch dieses würfelige Rettich-Kimchi.
Nice.
Das ist halt irgendwie auch geil.
Und das ist in dem Fall auch immer der wunderschöne Daikon-Rettich.
Ja. Mhm.
Kennen wir, glaube ich. Ich könnte fast darauf wetten, dass der auch ab und zu mal in so einem Rewe rumliegt. Früher gab es den ausschließlich in irgendwelchen Asia-Supermärkten. Dafür lag der da aber immer, wirklich Ganzjahres-Daikon.
Der hat so eine grüne Spitze. Also der hat oben, ist der ein bisschen grüner, da wo die Blätter sind.
Ja, so ein kleines bisschen.
So hell.
Und er ist eins, ich finde, er ist kürzer und so ein bisschen dicker als das
Exemplar,
was wir hier haben.
Der ist wie ein dickes Kinderbein.
Auch, ja. Und er hat aber auch wieder so diese leicht ledrige Haut.
Sieht immer wie so ein
Haut.
Speckbeinchen aus.
Ja, das ist wirklich ein Speckbeinchen.
Das ist wirklich ein Speckbeinchen,
das ist ein, aber ein richtig schönes Speckbeinchen.
Ein kleiner Stampfer ist das.
Und der, den schäle ich aber auch echt immer runter, weil der schon auch wirklich diese etwas ledrige,
ja,
sehr, sehr glatte Haut
ja.
hat. Finde ich auch ganz wunderhübsch. Und ich überlege gerade, wo hatte ich denn zum ersten Mal Kontakt zu Daikon? Ich glaube, in jedem Kimchi-Rezept, was ich bis jetzt gemacht habe, war ein Stückchen Naschi-Birne oder
ja.
Apfel und ein Stückchen Daikon-Rettich drin.
Das wird auch so ein bisschen als Fermentationsaktivierer
ja.
teilweise benutzt. Ne? Manchmal tun die da auch so ein Slurry aus Reismehl noch mit
ja.
rein.
Ja.
Aber genau, so Naschi-Birne und Daikon.
Aber wirklich so ein anteilig, wirklich nicht viel. So ein kleines Stück auf wirklich
ja.
so einem ganzen Chinakohl mit drin. Und siehe unser letztes Rezept von der letzten Folge. Wir haben euch ein Banh Mi zur Chilisauce
ja.
Angereicht. Und dort sind immer, auf einem Banh Mi sind ja immer diese wunderbar süß-sauer eingelegten Karotten und Rettichstreifchen.
Ja, die, genau, die werden, die kommen dann immer in
das
Julienne.
Genau, genau, in Julienne und dann schön süß-sauer eingelegt. Es ist ja auch eher fast schon so ein Quick-Pickle. Das muss ja da nicht irgendwie 2 Wochen vor sich hin
nee,
fermentieren.
Überhaupt nicht.
Und das finde ich auch wahnsinnig lecker. Und es hat letztendlich genau den Effekt, was hier unser bayerischer Radisalat macht. Also das ist halt einfach mit so einem Crunch und so einer Frische.
Das schneidet durch die ganzen 17 ja. Pasteten, die da auf dem Brot drauf liegen.
Exakt. Und ist einfach ein ganz toller Gegenpol zu sowohl diesem crunchy Brot, als eben auch dieses ganze fette, süße Fleisch, was da drauf ist und das Ei und so. Also ich glaube, das war nahezu so der Erstkontakt mit Daikon. Und dann passierte es, ich war mal in Japan, was natürlich fantastisch war, kulinarisch super interessant. Da hatte ich noch nicht so wahnwitzig viel Ahnung von japanischer Küche und war eigentlich von jedem Gericht so bisschen
intimidated.
Ja.
Weil so ein bisschen wirklich überfordert.
Ja, genau. Weil, also das war eine ganz tolle organisierte Reise für Pressemenschen. Es war eine kleine Pressereise, die ich dort machen durfte. Und dann ist quasi alles organisiert und du wirst abends in ein Restaurant gesetzt. Und es war sehr, sehr gut. Das war auf Shikoku. Es gab eben eine Local Guide, die, weil auch relativ wenig Englisch gesprochen wurde, war es einfach sehr, sehr gut, dass da jemand dabei war, der einem einfach alles Mögliche erklären konnte, weil eben auch mein Japanisch ist jetzt nicht so gut, also auch Lesen ist echt schwierig, muss ich sagen.
Für Arigato reicht's und dann hört's relativ schnell aus.
Noch ein kleines Hi hinterher ja. Und that's it, muss ich ganz ehrlich sagen. Und naja, also ich zeige dann regelmäßig auf irgendwelche Gerichte, die ich interessant finde und finde dann quasi beim Testen raus oder beim Essen raus, was es denn ist.
I like it, what is it, ja?
Ja, genau, I like it, what is it, richtig. Und man weiß auch manchmal nicht so ganz genau, gerade wenn da in irgendwelchen Brühen irgendwas rumschimmt, ey, du weißt nicht, ist das irgendwie eine Form von Gedärm, ist das irgendwie ein Fischbällchen oder
befinden
ist das vielleicht
so
eine Gemüseversion?
Bereich, ja.
Du weißt es einfach nicht. Ja, ja. Also gehst du einfach mal rein und dann guckst du. Und dann schwamm halt vor mir eine fantastische, duftende Brühe mit wirklich allerlei wunderbaren Dingen. Und ich habe mich wirklich so von Zutat zu Zutat gegessen und auch immer wieder fragend zu der Guide geguckt, wenn ich nicht genau wusste, welches Getier schwimmt denn hier gerade drin rum? Und es war einfach alles ganz köstlich. Aber ich hatte dann irgendwann auch so einen leichten, in der japanischen Küche wird sehr, sehr viel mit Textur gearbeitet und auch sehr, sehr gerne mit dem, was man in Deutschland als einigermaßen glibberig bezeichnen würde, findet man in der japanischen Küche wirklich ganz, ganz oft und ist auch spannend. Ich hatte einen kleinen Glibber-Overload, muss ich sagen, und dachte mir, oh Gott, was kommt denn da jetzt schon wieder auf mich
ja,
zugeschwommen?
Ja, ich kann es komplett verstehen. Das einzige Essen, was ich mal fast abgebrochen hätte, war wegen Glibber, dass ich gesagt habe, wenn jetzt hier noch ein Gang kommt, der
kann
wieder
irgendwo
so glibbert,
was Crunchiges dabei
dann
sein.
Dann
höre
ich jetzt auf, ja.
Ich hätte gerne mal ein bisschen, Ich hätte einfach gerne mal ein bisschen Crunch. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, was wird es denn wohl sein? Und dann war es Rettich und es war ein bisschen fester und es war köstlich. Und ich habe wirklich über dieser duftenden Brüheschüssel erschien wieder dieser Engelschor und irgendwie so ein güldenes Licht. Und man hörte, und es war halt einfach so ein richtig geiler, marinierter, gekochter Rettich. Hätte ich es irgendwie geschafft, mir gerne noch ein zweites Stück organisiert. Aber das war halt auf keinen Fall möglich. Und es war wahnsinnig köstlich, dass da halt einfach so ein ganzes, echt so richtig so faustgroß, so ein mariniertes Rettichstück da in dieser Brühe rumlümmelte. Und es war einfach so ganz intensiv, umami-mäßig. Also ich vermute, dass dieser Rettich auch vorher
irgendwie penetriert wurde.
Ja, und irgendwie anderthalb Stunden irgendwo vor sich hin köcheln durfte, in wahrscheinlich irgendeiner krassen, keine Ahnung, Dashi-Rinder-Sowieso-Brühe.
Ich hatte auch mal so ein Rettich-Eintopf-Ding, beziehungsweise ich habe mir eine Pho bestellt und wollte eine vegetarische Pho haben. Und da haben sie sich gedacht, wie kriegen wir jetzt irgendwie Geschmack und Textur da rein? Einfach ganz viel Rettich. Da hatte ich dann irgendwann so einen Overload, wo ich so dachte, wenn da jetzt zu viel von auch so ein bisschen egalem Rettich in der Brühe rumschwimmt, dann bin ich so ein bisschen raus, muss ich sagen. Also das war so.
Ja, verstehe ich.
Ich finde, also.
Was geht mir auch mit, wenn da zu viel Kartoffel oder was drin rumschwimmt, bin ich auch genervt.
Ja, ich finde generell, also ist es natürlich schwierig oder schwieriger, viel Geschmack in vegetarisch-vegane Brühen reinzubekommen. Ist jetzt aber auch nicht mein Problem, wenn du die auf die Karte setzt. Ich hatte letztens auch eine, die war fantastisch gut und das war super. Aber wenn ich an Rettich und Eintopf denke, dann denke ich an dieses Erlebnis und denke mir so, oh.
Ich muss sagen, aufgrund dieses japanischen Rettich-Erlebnisses ist der Daikon-Rettich in japanischen Restaurants zu meiner chinesischen Aubergine geworden. Mhm. So dieser Erweckungsmoment, den ich mit Aubergine in chinesischen Restaurants hatte, egal ob Sichuan oder welche Provinz auch immer, hat einfach dazu geführt, ich bestelle jedes Auberginengericht auf einer Karte, auf einer chinesischen Karte, und das sorgt dafür, dass ich in einem japanischen Restaurant irgendwo, wenn da ein Rettich steht, ich nehme den Rettich, und wenn das das Letzte ist, was ich tue, ich nehme auf jeden Fall, ich hätte gerne den Rettich bitte dabei.
Wir könnten jetzt natürlich auch noch über Kohlrabi sprechen, das müssen wir dann mal in der Kohlrabi-Folge machen, werden wir dann Kohlrabi in Bechamel natürlich verarzten müssen.
Ja, und ich glaube, also ich könnte mir den Mai gut vorstellen, dann nehmen wir auch noch das kleine Mai-Rübchen ein bisschen mit.
Ja, perfekt. Dann machen wir das dann.
Eine kleine Rübchenfolge.
2025 oder 2026. Mal schauen. Ich musste beim Rettich direkt. Oh, es ist. Kennst du das? Das ist so ein Moment, der dich manchmal so wieder einholt und du denkst dir so. Oh, es ist ja unangenehm.
Ich bin so gespannt.
Es ist wahrscheinlich was, wo du sagst, es ist gar nicht so schlimm, aber es war so. Ich hatte so meinen ersten Job, ja, im WDR, in der Jazz-Redaktion.
In der Jazz-Redaktion?
In der Jazz-Redaktion.
Daran liebe ich schon wieder alles.
Und ich war vielleicht auch ein bisschen broke.
Skibbidi-babbidi, skibbidi-babbidi-boo.
Almost. Und es gab bei Aldi Rettich. Und er war günstig. Und ich dachte mir, ich mache mir einen Rettichsalat mit so Soja. Ich habe so einen Rettich-Karottensalat gemacht. Hab den mit auf die Arbeit genommen und ich habe nicht darüber nachgedacht, was, weißt du, du machst so eine Tupperdose auf in einem kleinen Büro und dann,
oh mein Gott,
und dann riecht es einfach nach einem Rettichfurz. Es aber riecht einfach Fund, nach Rettichfurz.
Exakt.
Und dann guckt mich der Kollege an und sagt, ich mach mal das Fenster auf, shit, ne?
Ja.
Und in dem Moment habe ich Büroetikette gelernt und dass man vorher darüber nachdenkt, was man sich mit ins Büro nimmt und wie das vielleicht riecht. Viele Leute, die Zug fahren, die haben das nicht. Die machen sich den Eiersalat auf.
Wahnsinnig höflich. Wirklich wahnsinnig höflich. Und ich würde mir wünschen, dass du vielleicht von der Grundschule an einfach mal so Kurse gibst, damit die Kinder das
in
auch schon lernen.
In was in die Brotdose, was in die Tupper-Solle und was nicht.
Weil ich bin ja zum Beispiel jemand, ich esse Thunfisch. Ich esse auch ab und zu habe ich eine Dosenthunfischphase. Mhm. Warum denn? Ja, ich weiß, warum denn nicht. Es gibt sehr viele Gründe dagegen. Jedenfalls ab und zu reiß auch ich so eine Dose auf. Was ich halt niemals machen würde. Ich würde mich niemals in ICE oder in Regionalexpress setzen und eine Dose Thunfisch aufreißen, weil ich ja kein dummes Arschloch bin. Ist alles schon passiert. Menschen haben neben mir schon ohne Witz, so ein Glas Wiener Würstchen aufgeknackt. Erst die Würstchen da raus und dann dieses Würstchenwasser neben mir getrunken, wo ich dachte, ich breche hier gleich in diesen kleinen Regionalexpress-Mülleimer unterm Fenster. Von daher, wenn du mal in der Redaktion für einen kurzen Moment einen kleinen Rettichsalat aufmachst, wegsnackst und Fenster zu aufmachst, finde ich okay.
Ich war so jung und es war.
Was passiert?
Es war wirklich so.
Es passiert.
Also, ich kann jetzt natürlich auch abstrahieren und ich weiß, dass der Kollege da auf jeden Fall nicht mehr drüber nachdenkt. Aber das Gefühl ist schon noch sehr real, weil es ist so ein Moment, wo dir so deine eigene Dummheit und Unumsichtigkeit so vor Augen geführt wird, dass du denkst so.
Es geht aber.
Ah, das heißt, halt, so also in dem Leuten Moment so. Kannst du die Büchse der Pandora und die Brotdose der Pandora ja auch nicht mehr zumachen. Wenn immer der Rettichfurz draußen ist, dann ist er draußen.
Ja, aber weißt du, am nächsten Tag oder wahrscheinlich 2 Stunden später kam irgendwie ein Kollege mit einem Döner mit extra viel Zwiebeln zur Tür rein und dagegen ist dein Rettichsalat wirklich gar nichts.
Ja,
das oder hat sich mal eben drei gekochte Eier gepellt und dazu so Kaffee aus Thermoskannen, das ist ja auch für mich ein Geruch, der wird mir ganz anders. Also von daher, liebe Anke, ich glaube, es war in deinem Kopf viel, viel schlimmer, aber ich finde, es spricht einfach für dich und deine Höflichkeit, dass du sagst, ich habe dann mal einen Rettich-Müffel-Fail im Büro hingelegt.
Ja,
aber
Aber mit Sojasauce an Marinellen kann ich auch empfehlen, Rettichsalat.
Also lecker klingt es allemal. Müffelt halt kurz mal, ne? Aber lecker, ich kann mir das richtig vorstellen.
Paar Erdnüsschen drauf, ist auch gut.
Nee, Anke, ich finde, du musst dich dafür gar nichts schämen. Okay. Und du warst sehr, sehr jung. Und es ist, man kann mal ein Fenster aufmachen.
Ja, es gab zum Glück ein Fenster und es war zum Glück noch nicht die Zeit, wo man so fette Großraumbüros hatte, wie das heute ist. Wobei im Großraumbüro verzieht sich das dann mehr. Dann wird es eher so eine...
Ja, obwohl, da gibt es so viele Müffelquellen. Manchmal ist es ja sogar der Kollege ohne Rettich. Ja. Naja, aber kommen wir doch zu schöneren Dingen. Wir haben eine kleine Rettich-Hausaufgabe.
Sag doch einfach du, Jule. Sag doch
wir
einfach.
Haben das aber schon gemeinsam ausgetüftelt. Wir haben uns schon überlegt, was geben wir den Menschen mit auf den Weg. Und damit sie das, ihr könnt ja selber entscheiden, ob ihr das mit ins Büro nehmt und aufmacht oder ob ihr das vielleicht einfach zu Hause macht.
Hey, es ist kein Salat.
Es ist kein Salat. Wird aber, wenn man es eintuppert und aufmacht, auch kurz müffeln. Und zwar gibt es einen, ich behaupte niemals, dass das Rezept von mir ist, sondern ich habe es von Daily Cooking Quest tatsächlich und werde es definitiv nachkochen. Ich finde, es klingt wahnsinnig gut. Und zwar handelt es sich um einen geschmorten Miso-Rettich. Und was ich super spannend an dem Rezept finde, also man nimmt sich so einen Daikon-Rettich und schneidet den eben in so 1,5 Zentimeter breite Taler. Man kann den wirklich auf Form bringen und dann sehen die ein bisschen aus wie so kleine Jakobsmuscheln.
Ja.
Ne? Mhm. So ungefähr die Größe. Das kann aber auch ruhig, das muss nicht den Umfang von einer
Jakobsmuschel. Man muss jetzt auch nicht anfangen, den Rettich, der schon rund ist, nochmal rund auszustechen, damit der Jakobsmuschel größer hat.
Rettich schnitzen. Nein. So, und dieser Rettich wird in Wasser erstmal gekocht, ungefähr 30 bis 45 Minuten. Ich würde da auch wieder mit irgendwie einem kleinen Spießchen oder einem Messer reinstechen.
Ich finde das aber ganz interessant. Das Rettich hat ja so viel Wasser, dass du den eigentlich schwer verkochen kannst, ne? Also ja. Das finde ich ganz interessant, dass irgendwie so eine Kartoffel oder irgendwas, das zerfällt dir irgendwann. Aber Rettich hat halt an sich schon so viel Wasser,
ja,
dass der irgendwie nicht kaputt zu kochen ist. Ich kann es dir physikalisch nicht erklären.
Also der fleddert auch nicht aus. Der wird wirklich einfach Stück für Stück wird der weicher. Aber er fällt jetzt echt nicht auseinander. Beziehungsweise du musst den wirklich wahnsinnig lange kochen, bis der auseinanderfällt. Und was ich an dem Rezept spannend finde, ist, dass für zum Kochen von dem Rettich wird nicht irgendwie Brühe erstmal verwendet, sondern im ersten Schritt steht im Rezept, dass man am besten Wasser nimmt, womit man Reis gewaschen hat. Also wenn es möglicherweise sowieso Reis dazu gibt.
Also Stärkewasser.
Ganz genau, man nimmt ein bisschen Stärkewasser. Es wird noch, die schreibe ich auch noch rein, es wird eine Alternative, falls ihr gerade nicht 2 Kilo Reis gewaschen habt und da bleiben jetzt irgendwie 2 Liter Reiswasser übrig. Man kann eben auch in so ein kleines Teebeutel, Säckchen oder sowas ein bisschen Reis mit reinmachen und das, dieses kleine Reissäckchen dann einfach mit ins Kochwasser geben. Mhm. Es gibt also ein bisschen auch diesen Geschmack vom Reis, aber natürlich auch einfach die Stärke. Und die bindet die Bitterstoffe vom Rettich.
Mhm.
Und dann wird eben dieses Kochwasser wird auch weggeschüttet. Mhm. Und dann kocht man den Rettich nochmal 8 bis 10 Minuten in entweder Gemüsebrühe oder aber, wir sind in Japan, also kommt irgendwann mal eine kleine getrocknete Alge vorbei, Kombu.
Mhm.
Man gibt dann einfach, also nochmal frisches Wasser, den mittlerweile angekochten Rettich da rein, ein bisschen entweder Kombu-Alge oder eben Gemüsebrühe.
Kombu darf man aber, ja, wobei, das ist ja dann ein bisschen egal, wenn das Wasser wegkommt. Da sollte man nicht nochmal kochen, sonst wird das Wasser ein bisschen schleimig. Aber wenn das Wasser wegkommt, ist ja egal.
Ja, genau. Das war, also man kocht den auch wirklich nur da drin, dann holst du den da raus und hast halt wirklich deine kleinen gegarten Jakobsmuschel-esken Rettichstücke. Und dann gibt es eben ein ganz, ganz leckeres Dressing aus Zucker. Sake, alternativ zu Sake geht auch super, sowas wie ein trockener Sherry zum Beispiel. Mirin, Wasser und rote Miso-Paste. Also ganz, 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 ganz saulecker. Und am besten, man kocht Zucker, Sake, Mirin und Wasser einmal auf. Nicht mit der Miso-Paste zusammen aufkochen, sondern das einmal aufkochen, von der Flamme ziehen und dann in diese heiße Flüssigkeit die Miso-Paste einrühren.
Dann löst sich das auch gut auf.
Und dann glänzt das auch wie Hulle. Ich könnte mir gut durchaus vorstellen, da ein kleines Stückchen Butter noch reinzuschmeißen.
Ich wollte es nicht sagen, aber ja.
Kleines Bitterchen vielleicht noch mit rein.
Mm.
Und dann schüttet man halt einfach diese wunderbare, glänzende Supersoße, schüttet man auf seine butterzarten japanischen Rettichstücke und das ist ganz köstlich.
Das ist aber auch was, wo ich denke, dass das würde ich lieber warm als kalt essen.
Auf jeden Fall. Das und wenn es so lauwarm ist, muss nicht glühend heiß sein.
Nee, aber das würde ich mir jetzt nicht kalt auf dem Kühlschrank im Büro aufmachen.
Würde ich auch nicht machen.
Sondern in die Büro-Mikro stellen, damit dann riecht es noch ein bisschen besser.
Vielleicht einfach ein Duftbäumchen daneben. Aber ich finde, das ist eine schöne, nette Daikon-japanische Rettich-Hausaufgabe.
Sehr
ich
mach's schön.
Mir auf jeden, also sehr ich werde mir das zubereiten und ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr lecker wird.
Playlist.
Yes.
Playlist oder sollen die Leute uns erst bewerten? Was sagst du?
Also wenn ich auf die Songs auf meiner Playlist gucke, können sie uns auch danach bewerten. Ah, wink. Okay. Nee, du entscheidest.
Ich habe im Zuge des Model-Rettichs Harry Styles mit Watermelon Sugar. Ich stelle mir vor, wie der weiße Rettich mit Lana Del Rey im White Mustang rumfährt.
Finde ich alles extrem gut. Ich habe mich für, ich glaube, dann dürftet ihr feststellen, wann wir diese Folge aufgenommen haben. Ich habe mich für Doechii entschieden, Doechii und den Song Nissan Ultima.
Weil Nissan ist das nicht auch eine japanische Marke?
Absolut, ja, genau. Weil wir haben vorhin so viel über Japan geredet, deswegen kann man auch mal kurz den Song über den Nissan, über das Nissan-Modell
vom Mustang
reinnehmen.
Zum Nissan. Du.
Und?
Wir sind auch ein Autopodcast.
Aber, also, wir haben wirklich Benzin im Blut. Naja. Und für den Fall, dass man ein bisschen zu viel Wasabi oder Meerrettich in den Nebenhöhlen hat, Ray mit Oscar-winning Tears.
Stichwort Bewertung, Oscar. Ihr könnt uns gerne bewerten, Leute. Wir freuen uns. Wir sagen das immer so am Ende, ne? Ist wirklich so. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir eine neue Bewertung haben. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Mail schreibt. mail@umamitown.de.
Erzählt allen Menschen von uns. Das hilft uns wirklich sehr.
Erzählt auch gerne uns mal. Also ich freue mich immer so wahnsinnig, wenn mir Leute in die DMs leiden.
Das ist wirklich wunderschön.
Schreiben hier
ich habe das und das ausprobiert oder ich habe das und das gehört.
Oder ich habe meiner Oma zu Weihnachten ein Kochbuch geschenkt, Jule.
Grüße an Moritz.
Ich habe meiner Mutter und meiner nicht offiziellen Schwiegermutter dein Buch geschenkt.
Muss ich schon wieder
haben sich machen. Beide extrem gefreut. Also falls ihr Geschenke braucht noch im neuen Jahr. Jule hat ein tolles Buch geschrieben. Ich will immer sagen, alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei, aber es heißt, hier geht's um die Wurst.
Hier geht's um die Wurst, ist bei Dumont erschienen. Ja, ganz genau. Es ist aber auch schon ein wahnsinnig großartiges Geschenk, wenn ihr Menschen von unserem Podcast erzählt.
Total, genau. Ihr müsst kein Geld für uns ausgeben. Wir freuen uns einfach über Mundpropaganda. Und nächste Woche
wird's ein bisschen säuerlich, habe ich gehört.
Mir ziehen sich schon so die Backentaschen zusammen.
Leichtes Kribbeln.
Ja, nächste Woche gibt's Zitrone.
Yes.
Vielleicht ein bisschen Yuzu. Mm. Mal gucken, was wir alles auspacken und finden werden und ob es noch Zitronat-Zitronen gibt. Darauf freue ich mich und das wird lecker. Tschüss, Jule.
Tschüss, Anke.